Für die heutige Folge von Satzzeichen, liebe Hörer, für die heutige Folge machen wir eine weite, weite Reise. Zumindest virtuell. Ich nehme Sie mit nach Miami, denn dort wartet unser heutiger Gast auf uns. Miami, das alleine wäre schon ein großartiger Grund, zumindest für mich, sich mit Janina Jahns unterhalten zu wollen. Aber es gibt natürlich auch deutlich andere und deutlich bessere Gründe. Beispielsweise den. Sie zählt zu den Top-PR-Frauen in Europa oder möglicherweise sogar auf der ganzen Welt. Sie arbeitet für Diageo. Das ist ein Konzern mit über 25.000 Mitarbeitern, bringt renommierte Getränkemarken raus, wie beispielsweise Johnnie Walker. Und für dieses Unternehmen ist sie zuständig für den ganzen Bereich Nordamerika. Genauer gesagt ist sie dort Culture, Content und Experience Manager. Was da alles dahinter steckt, welche Bereiche sie abdeckt und was sie überhaupt unter moderner digitaler Kommunikation versteht, das verrät sie uns jetzt gleich in dieser Folge von Satzzeichen, zu der ich noch eine kleine Anmerkung habe. Es hat tatsächlich über 160 Folgen lang gedauert, bis wir jemanden aus dem Bereich PR und Kommunikation unter den Gästen hatten. Wurde also allerhöchste Zeit. Also ein super spannender Gast und noch dazu ein bisschen Talk über Miami. Was könnte es Schöneres geben in dieser neuen Folge von Satzzeichen, dem Podcast der Hans-Seidel-Stiftung? Den bekommen Sie wie immer überall da, wo es gute Podcasts gibt und auf der Webseite der Stiftung hss.de. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche spannende 25 Minuten. Janina, als allererstes, mein tief empfundener Neid ist bei dir. Wir begrüßen dich jetzt gerade im wunderbaren Miami bei, hast du mir jetzt gerade off Records gesagt, bei ungefähr 28 Grad morgens um 9. Und über die Temperaturen, über das Wetter in Deutschland reden wir jetzt mal besser nicht. Stattdessen über das Thema Kommunikation, gerade in einem Zeitalter, das, sagen wir mal, durch zwei Trends geprägt ist, zumindest aus meiner Sicht. Zum einen durch, klar, Globalisierung, die Welt rückt zusammen, und zum anderen zum Thema Digitalisierung. Was hat sich aus deiner Sicht, wenn wir heute von moderner Kommunikation, auch gerne aus Unternehmenssicht sprechen, was hat sich für dich als Schwerpunkt herausgebildet? Was ist anders als früher zu den Zeiten, wo man gesagt hat, man schreibt eine Pressemitteilung und dann ist gut?
Das waren spannende Zeiten, und da kann ich sogar was über mein Alter verraten. Wir haben auch noch Labels gedruckt und die auf unsere CD-ROMs gemacht. Also so alt bin ich dann doch schon. Also ich muss sagen, du hast es schon angesprochen, Digitalisierung ist natürlich ein unheimlicher Faktor. Und wir sagen immer, Digitalisierung hat auch zu einer Demokratisierung für Konsumenten geführt. Das heißt, Marken müssen anders kommunizieren, weil sie nicht mehr die einzigen oder die Alleinherrschaft haben, Neuigkeiten zu kommunizieren. Es gibt halt Konsumenten, die heutzutage eben selber auch sagen können, ja, das ist cool, ich habe jetzt dieses Produkt ausprobiert oder das neue Tool oder Equipment, und darüber halt sprechen und sind ja selber zu Botschaftern für Marken letztendlich geworden. Und dementsprechend müssen wir ja auch als Marken anfangen, anders zu kommunizieren und halt aber auch zu verstehen, was jetzt eigentlich für unsere Konsumenten relevant ist. Also ich glaube, das ist für mich ein Core-Faktor, den du da auch schon angesprochen hast.
Ich zucke ja immer ehrlich gesagt ein bisschen zusammen, weil relativ viele Begriffe fallen, bei denen ich denke, es klingt erstmal nach Buzzword. Es liegt jetzt an dir quasi aufzuklären, sind das Buzzwords oder steckt da wirklich mehr dahinter? Das erste Buzzword, oder was ich jetzt zumindest so nenne, Authentizität. Alle wollen auf einmal authentisch kommunizieren. Und ich denke mir immer, also du kümmerst dich jetzt um Getränke, vielleicht erklärst du es auch gleich noch um welche. Wie kann man das authentisch kommunizieren, beziehungsweise was wäre dann im Gegenteil eine nicht authentische Kommunikation?
Oh, das ist ein schönes Buzzword, wie du schon sagst, aber ich glaube, man kann es auch mit Leben oder sollte es auch mit Leben füllen. Also ja, ich arbeite für Marken wie Johnnie Walker und Guinness und hier in den USA sehr wichtig auch Don Julio, ne, nahe zu Mexiko. Und Also für mich authentisch zu sein heißt halt einfach zu sagen, wofür stehe ich jetzt als Marke, was für eine Geschichte habe ich, und du siehst es ja bei manchen Marken auch zum Teil, die dann wirklich sagen, wir haben eine Geschichte von 300 Jahren, und dann guckst du mal hinter die Fassade und stellst fest, naja, ein Teil von euch oder wie auch immer, oder es ist irgendein Namen, den sie sich irgendwann mal gekauft haben, also das ist für mich schon mal ein Teil der Authentizität, dass man halt einfach sagt, es ist wirklich eine Geschichte, die wir haben. Sind wir eine neue Marke und stehen aber für irgendwas? Und das ist das Nächste, ist, also stehen wir für etwas? Also was ist unsere, zum einen kann man immer sagen, ein Purpose, zum anderen aber auch einfach, was sind unsere Markenmerkmale? Ja, also wofür stehen wir als Marke? Sind wir einfach wirklich recycelt? Sind wir aus einer bestimmten Region und stehen für diese Region? Also gibt es ja verschiedene Markenmerkmale, für die man letztendlich stehen kann. Und dann halt auch vor allen Dingen, und das ist halt immer so ein Thema, was natürlich jetzt auch ein Trendthema ist und wahrscheinlich auch ein Buzzword, sind wir sustainable, ja? Also sind wir wirklich nachhaltig in der Art und Weise. Also ist wahrscheinlich auch eins seiner Worte auf der Liste. Und das ist was, was ich vor allem auch aus Kommunikationssicht und halt aus Kommunikationssicht, und dann gehören ja sehr, sehr viele weitere Teams dazu, immer sehr, sehr schwierig finde, auch zu kommunizieren, weil was ist Nachhaltigkeit in dem Sinne wirklich? Ist es Produktion? Meiner Meinung nach Nachhaltigkeit ist auch im Hinblick auf Human Resources, also bin ich nachhaltig mit dem, like, wie ich Leute auch einstelle. Also das ist ja ein super weiter Begriff und ist halt auch immer sehr, sehr sehr, sehr schwierig zu sagen in der Produktion, wie nachhaltig wann ist man nachhaltig in der Produktion? Also ich denke, da gibt's halt auch sehr, sehr viele offene Faktoren noch, aber wir jetzt als Firma von Diageo, wir haben unsere 2030 Ziele, also wir haben halt wirklich ganz klare Ziele, unseren Carbon Footprint zu reduzieren, um Wasserressourcen zu kreieren, und haben da uns ganz klare Ziele gesetzt. Würden wir uns jetzt als absolut nachhaltig oder als Firma bezeichnen? Da würde ich mich wehren, ne? Weil man halt einfach, weil ich finde, dass diesen Stempel sich selber zu geben, ist halt schwierig. Und ich glaube, das ist auch das dann, was bei einem Konsumenten liegt, zu sagen, ja, nee, die geben sich Mühe, die versuchen da wirklich, wirklich, und da kommen wir zu dem Wort zurück, authentisch was zu verändern in der Gesellschaft.
Aber du hast gerade vom Konsumenten gesprochen, und das ist insofern eine interessante Geschichte, weil ich mich ja immer frage, ist das jetzt wirklich was so stark vom Konsumenten kommt? Oder ist das etwas, was wir so in unserer Kommunikations- und ich sage das jetzt mal ausdrücklich auch an eine Marke gebunden, in dieser LinkedIn-Bubble immer wahrnehmen? Also ich frage mich, aber wie gesagt, wenn du mir jetzt sagst, du täuscht dich völlig, dann glaube ich dir das gerne. Ich frage mich immer, steht jetzt der durchschnittliche Käufer, sagen wir von Johnny Walker, vor seinem Einkaufsregal und überlegt, ob Johnny Walker nachhaltig produziert worden ist. Meine These, aber ich bin natürlich jetzt auch kein Kommunikationsspezialist, sondern nur so ein kleiner Podcaster, aber meine These ist, das tut er nicht. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ist das eher ein gefühltes Phänomen von uns Kommunikationsmenschen oder hat sich da wirklich in der Haltung der Konsumenten was geändert?
Also Daten belegen, dass es schon eine Änderung gibt, wie Entscheidungsfaktoren oder wie Entscheidungen getroffen werden letztendlich. Ne? Es gibt natürlich dann auch sehr, sehr, sehr klare Daten nochmal für jedes Land. Also ich habe vorher in Nordeuropa gearbeitet und man kann halt sagen, Deutschen sind halt zum Beispiel auch sehr getrieben durch, mehr aber sogar noch die Niederländer getrieben durch Kostenfaktoren. Ne? Also Promotions, Reduzierungen sind größere Entscheidungsfaktoren als zum Teil andere Themen. Aber vor allem, wenn man sich, und das ist ja nun auch ein Trend, der schon seit Jahren angeht, ist dieses ganze Premiumisierung, Luxussegment ist am Wachsen. Und da sind natürlich Entscheidungsfaktoren auch ganz klar, wie ist es hergestellt worden? Das sind halt dann natürlich zusätzliche Entscheidungsfaktoren, dann nicht mehr so getrieben von, das ist ein Sonderangebot, sondern eher, das ist die Geschichte dahinter, das ist die Produktion dahinter, dass dann solche Faktoren noch mal viel, viel relevanter sind. Also ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren, in welchem Segment man sich bewegt, ob man sich eher in einem Premium-Segment oder einem Mainstream-Segment bewegt, also das zu dem Punkt. Ich denke aber, übergreifend ist es trotzdem relevanter, kommt natürlich auch dann immer nochmal drauf an, in welchen Märkten man sich bewegt. Ne? Also jetzt bin ich für Lateinamerika zuständig. die haben zum Teil halt andere Herausforderungen, hohe Inflationsrate, ja, diverse andere Herausforderungen in Lateinamerika. Da ist jetzt die nachhaltige Produktion nicht immer unbedingt der Hauptentscheidungsfaktor, obwohl man sagen muss, da sieht man den Trend letztendlich auch.
Also du meinst, die Debatte um Nachhaltigkeit muss man sich dann auch erstmal leisten können.
So würde ich das nicht zusammenfassen. Ich glaube, das ist was man in Zukunft machen muss.
Okay.
Man muss sich damit auseinandersetzen.
Ja, genau. Ja, klar. Nein, ich will das ja um Gottes Willen auch nicht runterreden, sondern ich stachel ja immer meine Gesprächspartner gerne zu pointierten Aussagen an. Und das kann man ja nur, indem man sie nicht kuschelt, sondern ihnen auch mal so einen blöden Satz vor die Finger wirft. Du hast vorhin, ohne es zu merken, noch ein drittes Buzzword benutzt oder beziehungsweise eins, das auf meiner Liste auch steht, und das war Purpose. Und dann sitze ich immer da, also ich habe an einer Einrichtung, an der ich selber ab und zu Seminare gebe, gab es jetzt mal ein Seminar für Arbeitgeber und das hieß dann irgendwie so PR mit Purpose. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt werde ich dann wirklich alt, die Zeiten haben sich geändert, weil früher haben Leute meines Jahrgangs gefragt, was verdiene ich da? Und wenn ich das richtig verstehe, sagen die heute, was ist der Purpose hinter meiner Arbeit? Auch da an dich als Insiderin die Frage, ist das so? Und wenn ja, seit wann und warum?
Also um ehrlich zu sein, diese Purpose-Frage, finde ich, ist eine Frage, die also mich jedenfalls in meiner Vergangenheit auch in PR-Agenturen immer schon bewegt hat. Also ich habe früher bei Edelmann gearbeitet, die ja auch immer das Trustbarometer im Prinzip ja veröffentlichen jedes Jahr. Und da war das immer schon ein Thema für uns. Ich glaube aber, also wir haben das jetzt auch im Thema Unternehmenskultur auch regelmäßiger aufkommen, dass man eben sagt, man muss seinen eigenen Purpose finden, um halt zu wissen, wie man halt sich weiterentwickeln will. Und ich glaube, das ist ja so auch so eine grundsätzliche Frage heutzutage. Und das sagt man ja auch mit der neuen Generation, die kommt, die halt einfach in Frage stellt, muss ich noch meine, keine Ahnung, 70-Stunden-Woche machen? Ich denke nicht. Wofür ist das notwendig? Macht mir der Job eigentlich Spaß? Was eigentlich schaffe ich mit diesem Job? Also diese Frage und Purpose in der Hinsicht ist ja eigentlich so, was ist mein Sinn dahinter? Und das genauso sehe ich schon auch, dass es für Marken relevant ist zu sagen. Und das fällt für mich wieder unter dieses Thema, wofür stehe ich jetzt eigentlich? Ja, und habe ich ein übergreifendes Thema? Habe ich irgendwie, und das sagen wir mal für uns als Diageo mit den, wir haben ja weltweit größten Marken zum Teil im Spirituosensegment, ja. Damit haben wir ja auch eine Verantwortung. Wir können ja zum Teil auch wirklich Veränderungen antreiben, sei es in der Werbung, ja. Also was für Talente oder was für Leute reflektieren wir in unseren Werbemaßnahmen? Das ist halt, da müssen wir halt auch divers sein, weil damit können wir auch eine Veränderung unterstützen. Und, ja. Und da denke ich, dass das für mich dann Purpose, einfach auch zu sagen, wir treiben da auch Veränderungen und haben da einfach auch einen Teil oder eine Meinung in gesellschaftlichen Konversationen. Und ich glaube, das ist halt was zum Teil von sehr individuell getrieben ist, was ist wirklich mein persönlicher Fokus oder mein Purpose, ja, und dann bis hin zu Marken, dass man einfach wirklich klarer wird, wofür wollen wir eigentlich einstehen, ja.
Wenn du dann so quasi mal die Kulturen miteinander vergleichst, also du warst, hast du vorhin gesagt, aus Amsterdam, stammst eigentlich aus Berlin, also du kennst Deutschland, du kennst Europa, hast jetzt gerade über die Bedeutung von Diversity gesprochen, von Purpose gesprochen und bist jetzt im Land von Ron DeSantis, nicht allzu weit weg von dir wohnt Donald Trump. Es gibt ein Don't Say Gay-Gesetz und Ron DeSantis sagt Make America Florida oder so ähnlich und sagt so ungefähr, wir bringen die ganze Wokeness hier an ihr Ende. Ist das was jetzt nur ich als Außenstehender so wahrnehme oder ist da der Purpose möglicherweise wieder ein ganz anderer, der beispielsweise jetzt in Florida dahinter steht?
Also definitiv. Also für mich ist dadurch, dass ich für Lateinamerika zuständig bin, immer das sehr bereich und da hast du ja aber trotzdem genau solche Themen wie, aber ähnlich eigentlich auch wie in Nordeuropa. Du hast natürlich Länder wie Deutschland, Niederlande, auch die Nordics, super liberale Länder. Und ich war für Polen auch zuständig. Wissen wir auch, da ist ein ganz schöner Gegentrend zu dem ganz schönen liberalen Leben. Also da muss man manchmal gar nicht so weit weggucken, irgendwie hier auf die Seite des Ozeans. Wir haben solche Tendenzen halt in Europa ja auch. Und da ist es, ich glaube, da ist es halt sehr, sehr wichtig, reflektiert zu sein und wirklich zu verstehen, auf welchem Stadium oder Status befinden wir uns in dem Land und dann eben nicht reinzupreschen und zu sagen, ja, Ehe für alle und überhaupt, was soll das mit diesem religiösen Kram? Da wird man ja eher kontraproduktive Resultate hervorführen. Also ich glaube, da ist es halt wirklich eine Sensibilität gefragt und auch gefragt, wie man bestimmte Themen voranbringen kann. Und das ist zum Beispiel mit Johnny Walker für mich, als ich jetzt hier in den neuen Märkten angefangen habe, reinzugucken, die stehen ja auch so für Keep Walking und auch Progressiveness nach vorne zu treiben, also wirklich einen Wandel hervorzutreiben. Und wir haben Workshops in den separaten, oder meine Kollegin hat Workshops in den separaten Märkten gemacht und hat einfach gesagt, na, was bedeutet das für diese Märkte eigentlich? Und es gibt Märkte wie Mexiko, wo man sagt, okay, die haben für sich als Thema identifiziert Frauen, die halt eigentlich, also Firmengründungen und so weiter, dass es viel, viel weniger Prozente gibt, dass Frauen wirklich auch diese Unabhängigkeit haben, sich auch selber eine Firma zu gründen, die gucken da rein. In Zentralamerika und Karibik ist das Thema von Rassismus ungemein noch präsent. Die sagen, wir kümmern uns noch gar nicht um diese Equality-Thematik zwischen Männern und Frauen. Wir müssen uns auch erst um das Thema Rassismus hier kümmern, weil wir zum Teil noch Black Door Policy haben. Das heißt, dass Schwarze in manche Einrichtungen nicht reinkommen, wo man denkt so, oh krass, das ist, ist halt ein ganz anderes Thema, was man auch erstmal adressieren muss. Und da halt wirklich zu gucken, was sind die individuellen Themen, die man vorantreiben kann, da finde ich, ist halt, das ist ja dann meine Rolle auch, kulturelle Sensibilität gefragt und da halt wirklich auch reinzugucken.
Machen wir mal einen Zeitsprung anderer Art, kommen wir mal von der CD-ROM. Zum Thema Digitalisierung. Wenn wir also heute von den Kanälen sprechen, auch von der Art und Weise, wie ihr kommunizieren müsst, dann ist ja zwischen der CD-ROM, die du vorhin erwähnt hast, ich habe den Begriff ROM, habe ich gar nicht mehr im Kopf gehabt. Schön, dass du mich erinnert hast. Also
ich kam auch ja, irgendwie nur so raus.
CD-ROM, ja. Ich hab mich lange Zeit am Anfang gefragt, wieso ROM? Und irgendwann habe ich es dann mal kapiert, weil ich dachte am Anfang, CDs sind nur die Dinger zum Musik hören. So, aber bevor wir jetzt zu nostalgisch werden, was hat sich für dich jetzt in deiner Arbeit geändert? Wo würdest du die größten Unterschiede zwischen der CD-ROM-Kommunikation und der TikTok-Kommunikation, nennen wir es mal so, sehen?
Also wie wir schon initial gesagt haben, es ist halt einfach eine andere Form der Kommunikation. Wir sagen immer, das ist zwischen Partizipieren, wirklich neue Trends kreieren und halt einfach auch also an Themen auch teilnehmen. Also dass man halt einfach wirklich sagt, das ist eine andere Form der Kommunikation als dieses, was wir früher immer gemacht haben. Wir sind die Marke, wir launchen was, unsere Konsumenten freuen sich drüber und lesen diese Nachrichten. So funktioniert es halt einfach nicht mehr. Und das ist halt einfach wirklich auch zu sagen, wir gucken wirklich, was sind jetzt aktuelle Trends? Ist das was wir mit, wo wir mit aufspringen können, wo wir halt, keine Ahnung, wir haben ein gutes Beispiel von unserer Seite, ist halt Game of Thrones war ein Riesentrend. Wir haben die limitierten Editionen gehabt rund um Game of Thrones. Und das ist halt was natürlich total gut funktioniert hat, weil es einfach ein stehender Trend war, an dem wir partizipiert haben letztendlich. Also das, denke ich, ist eine andere Form der Kommunikation. Und wenn wir ehrlich sind, natürlich der Konsument, der sieht die Marke im Prinzip als eins, ja. Und das ist das, was wir immer sagen. Jetzt kann ich noch ein neues Buzzword sagen: Omnichannel, ja. Also und das ist das ist gut, ne? So, aber letztendlich müssen wir als Marke eine Sprache sprechen. Und das ist halt egal für den Konsumenten, ob er uns auf einem Plakat draußen sieht oder ob er auf seinem Telefon eine Instagram-Ad sieht oder ob er im Laden ist und eigentlich gerade die Flasche greifen will. Es muss halt einfach eine Sprache sprechen. Ja, und eigentlich ja sogar global, weil wir reisen auch alle. Wenn wir auf einmal komplett anders irgendwie visibel sind, dann fragt man sich auch so, was ist diese Marke? Und sind wir dann noch authentisch? Kann man dann auch die Frage stellen, ne? Also das ist halt einfach zu sagen, wirklich das miteinander abzustimmen. Ich glaube, das sind halt eigentlich die Herausforderungen von der Kommunikation heutzutage, dass man eben sagt, wir müssen halt in allen Kanälen also ähnlich kommunizieren. Ja, man kann natürlich andere Nuancen haben, aber eigentlich ja auch global eine Richtlinie haben mit den relevanten kulturellen Trends, die da halt eben dann stattfinden. Ich glaube, das ist die Herausforderung, die wir heutzutage haben, wirklich.
Ist dein Beruf spannender geworden oder herausfordernder oder schlicht und ergreifend anstrengender oder eine Mischung aus allem?
Das Lustige ist, also wenn ich mit, also ich komme ja aus der klassischen PR, ne? Wie gesagt, Pressemitteilungen geschrieben, Sampling-Kits verschickt, CD-ROMs verschickt, was man so gemacht hat und dann ab und zu mal ja, seine Presse-Events.
Was wir Journalisten dann auf dem Schreibtisch hatten.
Richtig, genau. Und ihr habt mich immer gefreut, wenn wir euch das schöne Papiersammlung zugeschickt haben. So, also ich glaube in der Hinsicht, ich bin klassischer PRler und ich habe letztens mal eine Konversation gehabt mit einem PR-Kollegen aus Deutschland und der meinte dann, ja, du bist halt aber einfach kein PRler mehr, du bist ein Marketier jetzt. Und ich so, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ich habe auch letztens einen Artikel darüber geschrieben, dass ich glaube, ja, PR hat sich verändert, in der Hinsicht auch, wie man PR letztendlich macht und Kommunikation, ich glaube, aber die Art und Weise, wie man in der klassischen PR denkt, dass man sagt, das ist, wir gucken uns unseren Konsumenten an, wir versuchen den zu verstehen, wir kreieren diese Persona, definieren dann Insight und arbeiten von diesem Insight aus, ist genau das, was wir jetzt auch machen, was jetzt auch Marketier klassisch sagen, ja, wir müssen consumer-centric, neues Buzzword nochmal, ja, so sein. Und ich kann, also das kann ich richtig gut. Also Buzzwörter habe ich einige auf Lager.
Wahnsinn.
Nein, aber also müssen halt unsere Konsumenten verstehen. Und das würde ich eben sagen, das ist aus der klassischen PR, das ist bestehen geblieben. Die Form, wie wir kommunizieren, ist eine andere. Und ich glaube auch, die Form, wie wir die Rolle von Kommunikation in Unternehmen sehen, ist eine andere. Obwohl ich ein großer Verfechter davon bin, der sagt, also wir sind ganz früh in der Strategie ein Core-Teil und dann helfen wir zu amplifizieren, also wirklich die Botschaft in die Kanäle reinzubringen und halt auch die Inhalte zu kreieren, die dann letztendlich auch wirklich relevant für unsere Konsumenten sind. Also ist das eine neue Rolle für mich oder nicht eine neue Rolle, ist eine entwickelte Rolle, eine Evolution von dem, was wir machen. Und natürlich dadurch total spannend. Ich finde das super spannend. Ich habe das Gefühl, wir sind in einem, wie gesagt, in einem Prozess, in einer Evolution. Und für mich jetzt mit den neuen Märkten, mit diesen, mit neuen Arbeitsprozessen, ich finde das ist eine super spannende Zeit, Kommunikation zu machen, definitiv. Aber auch zu unserer Position vielleicht neu zu definieren. Und immer ein Shoutout von meiner Seite, auch zu meinen PR-Kollegen, auch nochmal zu gucken, wie wir evaluieren, was wir wirklich machen. Und ist das wirklich auch, wir sehr ganz gerne mal da sitzen und sagen, was ist der PR-Value? Ich glaube, jetzt werden meine PR-Kollegen mich auch hassen, dass ich das jetzt sage, alles. Weil ich finde immer, das ist sehr wichtig, auch zu verstehen, was das übergreifende Unternehmensziel ist und zu gucken, was kann Kommunikation oder PR machen, gegen dieses übergreifende PR, also Unternehmensziel gegen zu liefern und nicht irgendwie zu sagen, ja, aber wir machen auch was Tolles und wir haben 15 Veröffentlichungen generiert. Ja, wie hat das letztendlich geholfen, unser Unternehmensziel nach vorne zu treiben? Ich glaube, das fehlt mir manchmal bei manchen klassischen PR, auch Agenturen, dass man da auch drüber nachdenken muss und sich ein bisschen flexen muss, wie wir in Zukunft alle ein bisschen nochmal mehr zusammenkommen.
Also ich weiß zumindest, dass ich zwei Sachen machen werde, wenn wir jetzt unsere Aufnahme hier beendet haben. Das eine ist, dass ich mal durchhöre, wie hoch die Buzzword-Dichte ist. Ich glaube, relativ stark. Also die Liste, die wir uns vorgenommen haben, glaube ich, können wir echt einen Haken dran machen. Alle besprochen und finde ich letztlich auch alle zufriedenstellend erklärt. Das ist nämlich gar keine Buzzword-Sinn. Das zweite ist, ich werde mir eine uralte Platte von Marius Müller-Westernhagen rauskramen, weil du bist schuld, dass ich jetzt mit Johnny Walker so einen Ohrwurm habe, den ich nicht mehr rauskriege. Also, liebe Hörer, wenn Sie das Ding zufällig kennen, legen Sie es auf. Marius Müller-Westernhagen, Johnny Walker. Johnny Walker, jetzt bist du der Vendetta. Immer eine schöne Nummer. Janina Jahns war heute bei uns zu Gast, zugeschaltet aus dem wunderbaren Miami. Mit ihr haben wir ganz ernsthaft nicht einfach nur Buzzwords abgehakt, sondern über Kommunikation gesprochen, so wie sie im Jahr 2023 idealerweise sein könnte. Janina, herzlichen Dank. Genießt die Sonne, genießt das wunderbare Miami. Vielen Dank.
Vielen Dank.